Zu Beginn wieder eine ganz kurze Wiederholung. Wir können jetzt nicht mehr alle vergangenen Abende Revue passieren lassen, aber diese Folie vom ersten Abend, die sich inzwischen etwas verschönert hat, die ist ja so wie die Schneise durch die ganzen Abende, durch die Thematik, das Reich Gottes. Ich hole nur kurz in Erinnerung, dass wir 5 Aggregatzustände des Reiches Gottes unterschieden haben, wie beim Wasser, das hat 3 Aggregatzustände. Wir haben über das universelle und ewige Reich Gottes gesprochen, das so lange existiert, wie Gott existiert, weil Gott ist König und ein König hat ein Herrschaftsgebiet und Gott, solange Gott existiert, gibt es das Reich Gottes in dieser Form, dem sich auch alles unterordnen muss. Dann haben wir über das geistliche Reich Gottes gesprochen, in das Menschen hineinkamen durch den Glauben an ein stellvertretendes Opfer. Im Alten Testament kamen die Menschen durch den Glauben an ein Tieropfer, das stellvertretend für sie gebracht wurde, in dieses geistliche Reich, und seit Tod und Auferstehung Jesu, seit Pfingsten, kommt man durch Wiedergeburt in dieses Reich Gottes. Das geistliche Reich, davon sprach Jesus zu Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, so kannst du nicht in dieses geistliche Reich kommen. Dann hatte Israel in seiner Geschichte im Alten Testament unter Mose und den Königen eine Form des Reiches Gottes, die wir theokratisch genannt haben, das heißt Gottesherrschaft, sichtbar hier auf dieser Erde im Volk Israel, natürlich Gott unsichtbar, aber eine sonst theokratische Herrschaft über sein Volk Israel. Bis kurz vor das Kreuz geht diese Linie. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wo der Bruch kam. In Matthäus Kapitel 12 ist der Bruch. Die anderen Evangelien sprechen auch davon, aber am deutlichsten das Matthäus-Evangelium Kapitel 12. Und dort begann dann das verborgene und vermischte Reich, über das wir letztes Mal besonders gesprochen haben, das ich gleich noch an der nächsten Folie etwas deutlicher machen werde. Das verborgene und vermischte Reich heißt, seit Israel abgelehnt hat, begann das Königreich der Himmel. Und dieses Königreich der Himmel heißt, dass Gott zwar vom Himmel regiert, dass aber hier auf der Erde sich einige Dinge ineinander mischen. Da ist das Reich Satans und das Reich Gottes. Und das gibt so eine Mischform. Das heißt, Gläubige und Ungläubige kann man kaum voneinander unterscheiden. Es gibt wirkliche Gläubige, die ihren Weg gehen, aber dann auch Scheingläubige, Scheinchristen, Namenschristen und so weiter. Und da man sie hier kaum auseinanderhalten kann, manchmal führen Namenschristen einen vorbildlicheren Wandel als wirkliche Gläubige, das gibt es leider. Und wir haben gesagt, üppiges Unkraut kann man manchmal nicht von kümmerlichem Weizen unterscheiden. Das ist genau die Form jetzt. Der Herr kennt die Seinen. Das ist eine Grundaussage in den Briefen. Der Herr kennt die Seinen. Gott kann immer auseinanderhalten, wer wirklich zu ihm gehört und wer nicht. Aber wir können es nicht. Wir können kaum bei einem Menschen sagen, es sei denn, er bekennt sich wirklich als ungläubig und er lebt auch so. Aber sonst können wir bei vielen Menschen überhaupt nicht sagen, sind sie nun gläubig oder nicht, weil wir niemand ins Herz reinschauen können. Dieses verborgene und vermischte Reich haben wir in Matthäus 13 entfaltet gesehen. Und haben gesehen an den 7 Himmelreichsgleichnissen, wie sich das in die Geschichte weiter ausbreiten wird bis zur Wiederkunft Jesu. Und dann, wenn Jesus Christus sichtbar wiederkommt, dann wird das messianische oder tausendjährige Reich beginnen, über das wir heute in einer Woche noch sprechen wollen und den Abschluss machen. Auch das wird nochmal ein sehr interessanter Abend, kann ich versprechen, weil das tausendjährige Reich viele, viele Dinge umfasst, die auch für uns heute schon sehr wichtig sind. Wir müssen im Alten Testament einige Stellen lesen und sie einordnen. Wo gehören sie hin? Wann werden sie erfüllt? Sind sie schon erfüllt oder werden sie erst noch erfüllt? Das wollen wir an dem nächsten Abend dann machen. Heute werden wir noch einmal uns mit dieser Zeit und dieser Zeit beschäftigen. Hier mit dem verborgenen, vermischten Reich, was zurzeit eben stattfindet. Und ein Teil dieses verborgenen und vermischten Reiches ist ja auch das wahre Reich Gottes. Die wahren Gläubigen sind ja hier drin. Das Rot ist ja hier reingeflossen in das Violett, ja, von den Farben gesehen. Und da müssen wir heute sehen, wie sich das Reich Gottes ausgebreitet hat nach der Ablehnung Israels. Wie das dann weiterging mit dem Reich Gottes, ist ja zum heutigen Tag. Ich sage da noch eine Folie, die wir auch letztes Mal aufliegen hatten. Das Reich der Himmel, mal so gesehen, besteht aus einem wahren Kern von Wiedergeborenen, Menschen, die durch Gottes Wort und Gottes Geist neu geboren sind, Kinder Gottes, echte Gläubige, errettet für Zeit und Ewigkeit. Das ist der Bereich der Wiedergeborenen. Und um sie herum gibt es einen Bereich der Bekenner oder der bekennenden Christen, die einfach sagen, ja, ich bin auch Christ und ich hatte auch einen gläubigen Großvater und wehe, du sagst, ich bin kein Christ, ja, ich gehe doch Ostern und Weihnachten in die Kirche und so weiter. Das ist der Bereich der Christenheit, so haben wir es ausgedrückt, ja, Christenheit, alles was unter dieser Flagge segelt, das gehört hierhin. Ich hatte gestern ein erschütterndes Erlebnis bei einer Beerdigung hier in Käfertal. Hat jemand gesprochen und ich hörte schon während der Ansprache, dass da was nicht stimmt. Und dann habe ich das an ein paar Ausdrücken erkannt und auch noch an einer Handlung, die er am Schluss vollzogen hat nach seiner Ansprache. Und dann habe ich hinterher, nachdem am Grab alles vorbei war, diesen Redner, diesen Beerdigungsredner angesprochen und habe gesagt, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ja. Sind Sie Freimaurer? Ja. Woran haben Sie mich erkannt? Sie auch? Habe ich gesagt, oh nein, ich bin überzeugter Christ. Er sagte, das bin ich auch. Ich gehöre zur religiösen Gruppe der Freimaurer. Ja, haben wir uns noch eine Weile unterhalten. Selbst die religiöse Gruppe der Freimaurer zählt sich selbst hier in diesem Bereich der Christenheit. Der Mann hält sich für einen überzeugten Christen. Die Freimaurer sind in viele Grade aufgeteilt und im letzten, höchsten, 33. Grad haben sie die offene Teufelsanbetung. Aber das wissen die Leute nicht, die da unten in diesen untersten Graden sind. Sie tun viel Gutes und sind humanitär sehr engagiert. Und der Mann ist vielleicht in gutem Glauben, dass er was Gutes tut und so weiter und weiß gar nicht, wo er sich aufhält. Gut, das zu dem Bereich Christenheit. Kommen wir also jetzt wieder zum Thema, das wir brauchen. Wir haben letztes Mal gesehen, dass Israel das Reich Gottes angeboten bekam, zuerst von Johannes dem Täufer, dann von Jesus Christus selbst. Beide hatten die gleiche Botschaft an das Volk: kehrt um und glaubt an das Evangelium, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes wurde Israel angeboten. Und Israel lehnte ab. Wir haben Kapitel 12 angeschaut letztes Mal, das war der große Bruch im Matthäusevangelium. Wir können uns erinnern, da ist ein ganz besonderes Wunder geschehen, von dem auch nur einmal im Neuen Testament berichtet wird, dass ein Besessener, der blind und stumm war, geheilt wurde. Und solch ein Wunder wurde dem Messias zugeschrieben. Das war eines der Erkennungszeichen des Messias in der rabbinischen Vorstellung. Wenn das einer tun würde, das musste der Messias sein. Und sofort kam die Aussage des Volkes, ist das nicht der Sohn Davids, ist nicht der Messias? Und dann haben die Pharisäer eine furchtbare Aussage getroffen haben, gesagt, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul. Also mit anderen Worten, das war ein satanisches Wunder, dämonisch. Er hat durch den Obersten der Dämonen gewirkt. Nun könnt ihr sagen, ja, das haben doch die Pharisäer behauptet. Die Pharisäer haben Jesus abgelehnt. Das arme Volk, die wurden betrogen von den Pharisäern, von ihren Führern. Das waren blinde Blindenleiter. Die haben die anderen Blinden in die Grube geführt. Aber was kann das Volk dafür? Warum muss es mit dafür herhalten und die Folgen tragen, dass einige religiöse Führer verblendet waren? So ist es nicht. Auch das allgemeine Volk lehnte Jesus ab. Wenn ihr ein Kapitel zurückblättert in Matthäus 11, möchte gerne heute Abend einige Abschnitte mit euch zusammen anschauen und hoffe sehr, dass uns der Herr diese Abschnitte aufschließt, dass wir neue Entdeckungen machen dürfen, dass wir mehr verstehen. Und ich mache euch nur Mut, auch Notizen zu machen in eure Bibel oder so. Die Dinge, die ich sage, braucht ihr ja nicht mitschreiben, die gibt es nachher auf dem Umdruck. Aber unsere Bibeln sollten ausschauen wie die Landkarte von Christophorus Kolumbus. Ja? Der hat alle Entdeckungen eingetragen mit Farben und mit Datum und mit Zeichen und so weiter. So sollten unsere Bibeln aussehen. Gut, Matthäus 11, 16 bis 24, da ist ein Gleichnis, genauer gesagt, das beginnt auch mit der Aussage, wer Ohren hat, der höre. Wird ja oft bei Gleichnissen verwendet. Vers 16, wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen, sagt der Herr Jesus. Es ist Kindern gleich, die auf den Märkten sitzen und ihren Gespielen zurufen und sagen, wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht gewehklagt. Was soll das heißen? Es soll heißen, Jesus sagt, Israel verhält sich wie eine Gruppe Kinder, die spielen Hochzeit. Wie heißt das im Schwäbischen? Hochzeiterlass oder so ähnlich, ja. Also, die spielen Hochzeit, wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt. Oder sie spielen Beerdigung. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht gewehklagt. Also da spielen Kinder. Kinder spielen ja gerne. Mal Hochzeit, mal Beerdigung. Hauptsache, da kann was gespielt werden. Und jetzt erklärt das der Herr Jesus und sagt, denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank. Und sie sagten, er hat einen Dämon. Da waren sie sehr schnell mit, ja. Alle, die nicht richtig ins Schema passten, hatten einen Dämon weg, ja. Bei den Pharisäern. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt, und sie sagen, siehe ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder, und die Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Also wir sehen hier, das allgemeine Volk lehnt Jesus auch ab, denn, wenn wir das Gleichnis erklären, die Zöllner und die Huren, die waren wie der erste Sohn, Entschuldigung, bin jetzt woanders reingerutscht. Ich wollte sagen, der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt und sie sagen, er ist ein Fresser und Weinsäufer. Bei Johannes, der weder aß und weder trank, sagen sie, er hat einen Dämon. Also, der eine lebt asketisch, wie Johannes der Täufer, wird abgelehnt. Jesus kommt, lebt normal in Anführungsstrichen. Er trinkt Wein und isst ganz normal, geht auf Hochzeiten etc. Und sie sagen, er ist ein Fresser und Weinsäufer. Das Volk, wohlgemerkt. Das wird auf das ganze Volk bezogen, nicht nur auf die Führer der Pharisäer oder so. Wem soll ich dieses Geschlecht, diese Generation vergleichen, Israels, die das ganze Leben und Wirken Jesu miterlebt hatte? Er sagt, dieses ganze Volk, die lehnen ihn ab. Die lehnen Johannes den Täufer ab und sagen, der ist asketisch, der hat einen Dämon. Und sie lehnen Jesus ab, weil sie sagen, ja, das ist ein Fresser und Weinsäufer. Also die Führer lehnten ab, Kapitel 12. Das allgemeine Volk lehnte ab, Kapitel 11. Und jetzt sehen wir, in welcher Tiefe, mit welcher Vehemenz Israel Jesus ablehnte und das ganze Angebot des Reiches. Dazu gehen wir in Matthäus 21. Hier sehen wir das Ausmaß der Ablehnung. Das Ausmaß der Ablehnung, Kapitel 21. Das sind Abschnitte, über die wird selten gepredigt, so gut wie nie. Ja, wer hat schon mal von euch eine Predigt gehört über die ungleichen Söhne? Ich einmal, aber schon viele, viele Jahre her. Aber das sind Texte, über die wird kaum gepredigt. Aber wollen wir jetzt den Abschnitt lesen? Kapitel 21, Vers 28 folgende. Was meint ihr aber hierzu? Sagt Jesus. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und er trat hin zu dem ersten und sprach, mein Sohn, gehe heute hin und arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber gereute es ihn, und er ging doch hin. Und er trat hin zu dem zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach, ich gehe, Herr. Und er ging nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagten, der Erste. Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Das Predigen und Wirken Johannes des Täufers, ja, der Buße gepredigt hat. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm. Euch aber, als ihr es saht, gereute es auch danach nicht, um ihm zu glauben. Jesus sagt, die Zöllner und die Huren waren wie der erste Sohn. Sie behaupteten nicht von sich, Johannes dem Täufer zu gehorchen. Wir lesen nicht davon, dass Zöllner und Huren zu Johannes gingen. Es heißt, das ganze jüdische Land ging dahin, aber es wird nicht ausdrücklich gesagt, dass da Zöllner und Huren erschienen am Jordan bei der Taufe von Johannes dem Täufer. Sie behaupteten das nicht, aber einige Zeit später taten doch eine ganze Reihe von ihnen Buße und glaubten an Jesus. Jesus hält sich auf bei Matthäus, bei Levi, dem ehemaligen Zöllner, und er hat seine ganzen Freunde eingeladen im Haus. Und wir lesen von Zachäus, der Buße tat, wir lesen von einigen Dirnen, die Buße taten. Nicht direkt gleich auf die Predigt Johannes des Täufers, die war wahrscheinlich ein bisschen rau, ja, und hart für sie, aber dann unter der liebevollen Botschaft Jesu, der auch klar geredet hat, der Sünde genauso angeprangert hat, aber von seiner Person her noch eine ganz andere Ausstrahlung hatte als Johannes der Täufer, der sehr rau war, kamen diese Menschen zur Umkehr und glaubten an Jesus. Aber die religiösen Führer, die waren wie der zweite Sohn. Sie behaupteten zwar, dass sie mit der Predigt von Johannes einverstanden waren. Sie konnten ihm nichts Falsches nachweisen, aber sie bekannten nie ihre Sünden und vertrauten sich dem Retter nicht an. Und deshalb würden die eigentlich ausgestoßenen Sünder das Reich Gottes erlangen, sagt Jesus, während die selbstzufriedenen religiösen Führer draußen bleiben würden. Es gibt auch Leute in unserer Zeit, die sind wie der erste Sohn. Die sagen, ich will nicht. Und danach gereute sie und sie gehen doch hin. Und es gibt welche, die sind wie der zweite, die sagen, ich gehe, Herr, und gehen doch nicht. Es gibt zum Beispiel welche, die wachsen in einem christlichen Elternhaus auf und im kirchlichen Umfeld und werden getauft und werden konfirmiert und sagen bei der Konfirmation, ja, Herr, ich will dir gehören, ich will dir folgen. Sind wie der zweite Sohn und sagen, ja, Herr. Und dann leben sie ein ganz anderes Leben. Christlich vielleicht, Christenheit, ja, aber nicht wirklich im Willen Gottes. Und dann gibt es andere, die waren nie bei der Konfirmation und sind vielleicht über gar keinen Taufstein gehalten worden. Aber die kehren später um und werden Bürger des Reiches Gottes. Das kann man auch auf heutige Verhältnisse sehr leicht anwenden, dieses Gleichnis. Der Kerngedanke ist aber, wenn wir über das Ausmaß der Ablehnung sprechen,
Israel lehnt den Vater ab.
Sehen wir hier in diesem Beispiel.
In diesem Gleichnis. Israel lehnt den Vater ab, weil es geht hier um den Willen des Vaters. Jesus sagt, wer hat den Willen des Vaters getan? Und die Pharisäer, die religiösen Führer und das etablierte Volk hat den Willen des Vaters nicht getan, sondern einige Zöllner und Huren und Sünder, die haben den Willen des Vaters getan und die kommen ins Reich Gottes. Das will Jesus hier klar machen. Israel lehnt den Vater ab. Im nächsten Gleichnis von den Weingärtnern sehen wir, Israel lehnt den Sohn ab. Das kennen wir besser, über das wird, glaube ich, öfters gepredigt, auch in evangelikalen Gemeinden. Israel lehnt den Sohn ab, das kennen wir gut, das mache ich jetzt kürzer. Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte und einen Zaun darum setzte und eine Kelter darin grub und einen Turm baute und verpachtete ihn an die Weingärtner und reiste außer Landes. Als aber die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte zu empfangen. Und die Weingärtner nahmen seine Knechte, den einen schlugen sie, einen töteten sie, einen anderen steinigten sie. Wiederum sandte er andere Knechte, mehr als die ersten, und sie taten ihn ebenso. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, indem er sagte, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Die Auslegung ist nicht schwer. Das Gleichnis ist einfach zu verstehen. Gott ist der Hausherr, Israel ist der Weinberg. Wird oft im Alten Testament das Weinberg bezeichnet. Der Zaun ist das Gesetz des Mose. Gott hat um Israel einen Zaun gezogen. Das Gesetz unterscheidet Israel von allen anderen Nationen. Und das trennte Israel auch von den Nichtjuden, von den Heiden. Und machte es damit zu einem besonderen Volk, zu dem auserwählten Volk Gottes. Die Kelter ist ein bildlich verwandter Begriff und bedeutet übertragen die Frucht. Denn aus der Kelter kommt ja die Frucht. Ja? Wenn der Wein in die Kelter kommt, dann fließt er, ja, dann werden die Trauben gepresst und der Wein fließt. Der Kelter ist ein Begriff für die Frucht, die Israel Gott bringen sollte. Und der Turm ist ein Bild für Gottes wachsame Fürsorge über sein Volk. Und die Weingärtner sind die hohen Priester und Schriftgelehrten. Wiederholt sandte Gott seine Knechte, die Propheten, zum Volk Israel, um bei Israel die Früchte von Gottes Investition einzusammeln. Gott hatte diesem Volk so viel gegeben und Gott suchte bei Israel Frucht, Liebe, Gehorsam, Heiligung, all diese guten Früchte. Aber das Volk brachte diese Frucht nicht. Im Gegenteil, sie verfolgten die Propheten, einige töteten sie sogar. Und da ging Gott bis zum Äußersten und sandte seinen eigenen Sohn. Aber sie lehnten auch ihn ab, warfen ihn hinaus vor den Weinberg und kreuzigten ihn. In Matthäus 21, Vers 43 lesen wir, oder vielleicht gerade die zwei Verse noch dazwischen, sagt Jesus, er sagt das ja, bevor das geschehen ist, ja, bevor Israel das gemacht hat, er kündigt das ja hier mit diesem Gleichnis prophetisch an, was passieren wird. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtnern tun, die den Sohn abgelehnt und gekreuzigt haben? Was wird er tun? Sie sagten zu ihm, er wird jene Übeltäter übel umbringen und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, von dem Herrn her ist dies geworden, und er ist wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, jetzt kommt Vers 43, das Reich Gottes wird von euch, Israel, weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Das Reich Gottes wird von euch weggenommen werden. und einer anderen Nation gegeben. Von Israel weg, wer hat es gekriegt? Die Römer, die Griechen, die Germanen, die Amerikaner? Nein, eine andere Nation. 1. Petrus 2, Vers 9 ist die Antwort, welche Nation es gekriegt hat. 1. Petrus 2, Vers 9, einer der schönsten Verse im Neuen Testament. In der Elberfelder nach Jakobus kommt der Petrus. 1. Petrus 2, Vers 9 schreibt Petrus: Auch von diesem Stein, der verworfen wurde und den Gott zum Eckstein gemacht hat. Und gleich danach sagt er in Vers 9: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Merkt ihr, eine heilige Nation. Das ist die Nation, von der Christus sprach. Das Reich Gottes wird von Israel weggenommen und einer anderen Nation gegeben werden. Wir haben es gesehen vorhin auf der Folie. Das grüne, theokratische Reich aufgehört. Gott hat das Reich weggenommen von Israel und hat es der Gemeinde Jesu gegeben. Die Gemeinde Jesu trägt jetzt die Reich Gottes Linie weiter, jetzt in dieser Zeit. Wir sind die heilige Nation, also Römer, Griechen, Deutsche, Amerikaner, Russen, alle Menschen aus allen Nationen, die den Herrn Jesus Christus erkannt haben als ihren Erlöser und angenommen haben und die ihm folgen. Was sollen die tun? Lesen wir den Satz gerade noch zu Ende. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Was ist unsere Aufgabe? Nicht die Welt in ihrer Schlechtigkeit hinzumalen und zu sagen, wie schlimm es in der Welt aussieht, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sollen verkündigen die Tugenden dessen, der uns berufen hat, aus der Finsternis zum Licht. Wir sollen Jesus Christus groß machen, der uns errettet hat, unser König, der König unseres Reiches, unser Herr. Israel lehnt den Sohn ab, sagt Jesus voraus. Sie werden sich vor dem Sohn nicht scheuen, sie werden ihn nehmen und werden ihn töten. Und genau das geschah auf Golgatha. Und Israel lehnt letztlich auch noch den Heiligen Geist ab, das Wirken des Heiligen Geistes. Das sehen wir im nächsten Gleichnis. Das ist nicht zufällig, das ist hier so aufgebaut, gerade im Matthäusevangelium. Nur hier finden wir diesen Aufbau mit den drei Gleichnissen hintereinander. An der Kapiteleinteilung braucht ihr euch nicht zu stören. Ihr wisst ja, dass die zuerst hat die ein englischer Erzbischof gemacht, die Kapiteleinteilung im 12. Jahrhundert nach Christus, hat er im Großen und Ganzen sehr gut gemacht. Und die Verseinteilung hat ein französischer Buchdrucker gemacht, während eines Ritts von Paris nach Lyon auf dem Pferd. Und da hat es ab und zu ein bisschen gewackelt, ja, und da ist er auch mal hier und da verrutscht dabei. Im Großen und Ganzen hat er es sehr gut gemacht, ja, dieser Robert Stephanus. Aber ab und zu sollten wir die Kapiteleinteilung und Verseinteilung nicht so ernst nehmen. Israel lehnt den Heiligen Geist ab. Das Gleichnis kennen wir wahrscheinlich am allerbesten von diesen dreien. Es fängt an in Vers 2 mit dem Reich der Himmel. Kennen wir schon, ja, Königreich der Himmel. Spezieller Ausdruck des Matthäusevangeliums. Er nennt es nicht immer Reich Gottes, er nennt es meistens das Königreich der Himmel. Ist es wie mit einem König, der seinem Sohn Hochzeit machte und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Wer waren diese Knechte, die die Geladenen riefen? Es war Johannes der Täufer und die Jünger Jesu. Johannes der Täufer lud Israel zum ersten Mal ein, und Jesus sandte seine Jünger aus, die luden Israel zur Hochzeit ein. Johannes der Täufer und die Jünger Jesu. Dann heißt es weiter in Vers 4, wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Geladenen, siehe, Mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Was ist hier passiert? Was ist hier der Unterschied? Hier heißt es, das Mahl ist bereit. Diese Einladung, von der hier die Rede ist in Vers 4, geht aus, nachdem die Erlösung geschehen ist, nachdem Gott alles für uns getan hat. Das Mahl ist bereit. Diese Einladung, die Knechte, die hier gemeint sind, sind die Apostel und Diakone, die nach der Auferstehung Jesu, Kapitel 2 bis 7 der Apostelgeschichte, das Reich Gottes nochmal dem Volk Israel angeboten haben. Wir werden es gleich anschauen, die Kapitel, drei Stellen daraus. Nach der Auferstehung Jesu, nach Himmelfahrt, nach Pfingsten, als Petrus und die Apostel Kraft empfangen hatten und ihren Zeugendienst taten, haben sie noch einmal Israel das Reich angeboten. Nachdem Jesus nun auferstanden war. Vorher haben sie ihn abgelehnt, weil bestimmte Dinge nicht in ihre Theologie passten. Jetzt, nachdem er gestorben und auferstanden war, bekamen sie nochmal ein letztes Angebot. Aber wir wissen, auch das haben sie ausgeschlagen. Wir werden es gleich noch genauer anschauen, die Kapitel, glaubt's mir mal für 5 Minuten so lang. Sie aber achteten es nicht und gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel, die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus. Hat Gott Truppen? Oh ja, Gott kann sich aller Truppen dieser Welt bedienen. Das römische Heer hat er gebraucht als seine Truppen. Und den Feldherrn Titus im Jahr 70 nach Christus, die sandte Gott aus und brachte jene Mörder um. Die Generation, die Christus umgebracht hat, die Christus gekreuzigt hat, diese Generation wurde durch Titus und seine Heere im Jahr 70 nach Christus ausgelöscht, umgebracht. Einem ganz schrecklichen Krieg um Jerusalem. Der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus schreibt von der Eroberung Jerusalems, dass es im ganzen Umkreis von Jerusalem keine Bäume mehr gab, weil sie alle gefällt wurden, sie wurden gebraucht für Kreuze, weil so viele Juden gekreuzigt wurden. Mehr als 100.000, schätzt man, wurden gekreuzigt durch diesen schrecklichen Angriff von Titus, der dann später als Belohnung dafür römischer Kaiser wurde. Also der König wurde zornig. Die Bibel spricht auch vom Zorn Gottes. Das sehen wir hier. Gott hat lange, lange Geduld gehabt mit Israel. Aber hier war die Geduld zu Ende. Gott hat es angekündigt und hier bringen sie nun Jerusalem um. Die Stadt wird in Schutt und Asche gelegt. Der Tempel wird zerstört und Israel wird später verstreut in alle Welt. Sie haben nochmal 60 Jahre Frist gehabt, aber 135 nach Christus hat der römische Kaiser Hadrian die Juden in die ganze Welt verstreut. Es gibt Zeugnisse, dass Juden in Trier an der Mosel ankamen, 135 nach Christus. Das war der Außenposten des römischen Reiches, ja. Es ging bis nach Trier. Und dort, wo Israel heute wieder ist, war jahrhundertelang kein einziger Jude. Ich habe es neulich schon gesagt, es war ihnen bei Todesstrafe verboten, das Land Israel zu betreten. Und zur Strafe wurde das Land Israel sogar umbenannt in den Namen der ärgsten Feinde, nämlich Philistäa, Palästina. Palästina heißt Philisterland. Palästina sind die gleichen Buchstaben im Hebräischen wie Philistäa. Und Philistäa heißt Philisterland. Das hat Hadrian gemacht, der ließ seine Gelehrten forschen. Wer waren die größten Feinde Israels? Und dann fanden die raus, die Philister, und dann zum Spott musste das Land noch Philisterland heißen dann. Deswegen gebraucht diesen Begriff bitte nicht, ja. Das ist das Land Israel, das gehört zum Volk Israel. Es gibt kein Palästina. Wer Palästina sagt, sagt Palästinenserland, ja. Aber das gehört nicht den Palästinensern, es gehört Israel. Also, zurück von diesem kleinen Exkurs. Der König ging noch einen Schritt weiter. Er zerriss die Gästeliste, die er gemacht hatte, nachdem die Gäste zweimal eingeladen wurden. eine Voreinladung durch Johannes den Täufer und die Jünger Jesu und dann die Haupteinladung, es ist alles bereit. Ich habe meinen Messias für euch sterben lassen und auferweckt. Er ist euer Messias und ihr könnt in ihm Vergebung der Sünden bekommen, aber auch das lehnten sie ab. Und dann hat Gott die Gästeliste zerrissen und geht einen weiteren Schritt und sagt, Vers 8, dann sagt er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig, Israel. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit. Das sind Texte für uns, ja, für uns heute. Das gilt uns. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Wunderbar, dass uns die Bibel hier in dem Bild zeigt. Eines Tages wird der Thronsaal Gottes voll sein mit Gästen. Nicht die von den ursprünglich Geladenen, aber ganz andere. Wir sind die Leute von den Hecken und Zäunen. Wir waren nicht die ursprünglichen Gäste auf der Liste, sondern wir sind es, die von den Hecken und Zäunen geholt worden sind. Also nochmal zusammengefasst, der König ist Gott, sein Sohn der Herr Jesus, das Hochzeitsmahl ist eine geeignete Beschreibung der Festfreude, wie sie für das Reich der Himmel charakteristisch und typisch sein wird. Die erste Phase der Einladung beschrieb Johannes den Täufer und die 12 Jünger Jesu, wie sie freundlich zur Hochzeit einluden. Aber das Volk Israel weigerte sich, die Einladung anzunehmen und kreuzigte seinen Messias-König. Die zweite Stufe, die erneute Verkündigung des Evangeliums an die Juden durch die Apostel und durch Stephanus und Philippus, durch die Diakone, durch diese beiden und durch die Apostel. Und das wird beschrieben in Apostelgeschichte 2 bis 7. Also wir sehen hier das Ausmaß der Ablehnung. Israel lehnt den Vater ab und den Willen des Vaters, den Sohn ab und das Werk des Sohnes und es lehnt den Geist ab, denn der einlädt, ist der Heilige Geist. Der Geist lädt ein. Der Geist und die Braut sprechen, komm, sagt die Offenbarung. Und Israel lehnt ab. Also wir sehen hier die beiden einladenden Knechtegruppen, Johannes der Täufer, die Jünger, die Juden. Gehen wir durch diese drei Stellen in Apostelgeschichte 2 bis 7, dann sehen wir, dass es wirklich stimmt, dass Israel noch einmal eingeladen wurde am Anfang der Apostelgeschichte. Was für eine Geduld Gottes mit diesem Volk. Apostelgeschichte 2, diesen Abschnitt haben wir schon mal gestreift, während der Abende, Vers 37 bis 41. Aber es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Von diesem Abschnitt her sind einige falsche Lehren entstanden und sogar falsche Kirchen, ja, die Kirche der Gemeinde Christi beruft sich wesentlich auf diesen Abschnitt, den wir jetzt lesen. Gibt es auch hier in Mannheim, glaube ich. Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Was hörten sie? Petrus steht an Pfingsten vor dem Volk und predigt von Kreuz und Auferstehung Jesu. Er hat nicht vom Heiligen Geist gepredigt. Er hat von Kreuz und Auferstehung Jesu gepredigt. Er schließt seine Predigt, Vers 36. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Zum Gesalbten, zum Messias. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, das ist euer Messias. Und das drang ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, kehrt um, ändert eure Lebensrichtung und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Auf den Namen Gottes waren sie schon getauft, durch Johannes den Täufer. Aber sie sollten sich taufen lassen auf den Namen Jesu Christi. Warum? Warum nur auf den Namen Jesu Christi? Warum sagt er ihnen hier nicht, lasst euch taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes? Er sagt, sie sollen sich taufen lassen auf den Namen Jesu Christi. Es gibt nur eine Erklärung. Weil sie diese Sünde begangen hatten, den Messias, der unter ihnen gewandelt war, der diese wunderbaren Reden gehalten hatte und die wunderbaren Taten getan hatte, die Zeichen und Wunder, auch die drei ausdrücklich erwarteten Zeichen des Messias, Aussätzigenheilung, Totenauferweckung und Heilung des Besessenen, der stumm war. Er hatte das alles getan und sie hatten ihn dennoch abgelehnt und hatten ihn gekreuzigt. Und jetzt sagt Petrus den Juden, die das gemacht hatten, das ist erst 6 Wochen nach, also 50 Tage nach der Kreuzigung, ja, wenige Wochen nach dem Geschehen, sagt er ihnen, tut Buße, erkennt, dass ihr falsch gehandelt habt, ihr habt den Messias abgelehnt und gekreuzigt, und indem ihr euch jetzt auf seinen Namen taufen lasst, macht ihr das rückgängig für euch und sagt, doch, er ist doch der Messias. Israel als Volk hat ihn abgelehnt, aber wir haben erkannt, es ist doch der Messias. Er ist es. Und wir stellen uns jetzt auf seine Seite. Und dann werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und dann sagt er weiter, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr unser Gott hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht, das heißt aus dieser verkehrten Generation, die den Messias, König Israels, abgelehnt und gekreuzigt habt. Tretet ihr da raus aus dieser gerichtsreifen Generation, die durch Titus einige Jahre später, ja, Jahrzehnte später, ausgelöscht werden wird und dann später völlig verstreut werden wird in der ganzen Welt. Lasst euch aus dieser verkehrten Generation erretten. Und dann heißt es hier so schön, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das waren 3000 Juden, die erkannten, Jesus war doch der Messias. Unser Volk hat ihn zu Unrecht abgelehnt und auch noch gekreuzigt. Was haben wir getan mit dem Messias Gottes? Und sie stellen sich auf die Seite der Wahrheit und sagen, er ist mein Messias, und setzen sich natürlich damit der künftigen Verfolgung der religiösen Juden aus. So müssen wir diesen Abschnitt verstehen. Hier bietet Petrus noch einmal das Reich an für die damaligen Juden.
Und genauso in Kapitel 3,
den Abschnitt wollen wir jetzt nicht ganz lesen, nur den Anfang von Vers 17, Kapitel 3. Und jetzt, Brüder, also der Zusammenhang ist, auch wieder kurze Zeit später, haben Petrus und Johannes den lahmen Mann an der schönen Tür des Tempels geheilt, den Gelähmten. Und jetzt gibt es eine große Versammlung, ja, ein großer Auflauf, Menschenauflauf, und jetzt nutzt Petrus die Stunde und predigt. Er sagt, dass er in dem Namen Jesus und in der Kraft Jesu dieses Wunder vollbracht hat. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat. Also sie haben in Unwissenheit den Messias gekreuzigt. Sie haben ihn verkannt, ja. Gott hat zuvor durch die Propheten verkündigt, dass sein Christus, sein Messias, leiden sollte. So tut nun Buße, kehrt um, bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er euch den vorausbestimmten Jesus Christus sende. Petrus sagt hier wieder, kehrt um, glaubt an den Herrn Jesus, dann wird eure Sünde weggenommen, dass ihr ihn abgelehnt habt, und Zeiten der Erquickung werden kommen. Und er spricht hier schon wieder von der Wiederkunft Jesu. Er ist gerade erst 6 Wochen zum Himmel gefahren und er sagt, dass Gott dann den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende, dass Gott Israel eines Tages den Messias zurücksenden wird bei der Wiederkunft Jesu. Dann spricht er von der Wiederherstellung aller Dinge. Darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen.
Ja, oder vielleicht doch.
Das noch kurz, die Wiederherstellung aller Dinge, das ist nicht das, was die Allversöhner darunter verstehen, dass sie meinen, dass eines Tages alle Menschen errettet sind und sich als letzter dann auch noch der Teufel bekehrt. Das nennt man die Lehre der Allversöhnung, ja. Das ist hier nicht gemeint, die Wiederherstellung aller Dinge, sondern den muss freilich der Himmel aufnehmen, den Herrn Jesus, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, bis Christus aus dem Königreich der Himmel kommen wird, sichtbar auf die Erde und sein messianisches Reich aufrichten wird. Das ist die Wiederherstellung aller Dinge, dass Israel wieder das Bundesvolk Gottes sein wird, das Reichsvolk, und dass dann all die Verheißungen des Alten Testamentes in Erfüllung gehen werden, die jetzt noch ausstehen im Blick auf das Volk Israel. Das meint Wiederherstellung aller Dinge.
Noch eine dritte, letzte Stelle, Apostelgeschichte 5,
ab Vers 27. Sie führten sie aber herbei und stellten sie vor den Hohen Rat, gemeint sind wieder die Apostel, und der hohe Priester befragte sie, Petrus und Johannes, ja, und sprach: Wir haben euch streng geboten, in diesem Namen, Jesus, nicht zu lehren. Und sie, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt. Stellt euch mal vor, das sagen die zu den hohen Priestern, ja, zur Prominenz ihres Volkes, zu den Machthabern, die sie gleich auch überliefern können zur Kreuzigung. Was für ein Freimut, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Merkt ihr? Petrus sagt immer noch, er ist zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Petrus ist hier immer noch ganz beim Volk Israel. Für ihn gilt bis jetzt nur, so sehr hat Gott Israel geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab. Er ist noch ganz bei Israel. Er brauchte ja dann in Kapitel 10 eine extra Vision von Gott, dass er dann auch kapierte, das Heil geht weiter als über die Grenzen Israels hinaus, bis zu allen Nationen. Aber hier ist er noch ganz bei Israel, und das war auch richtig, weil Gott noch einmal seinem Volk das Reich und das Heil anbieten wollte. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Aber die Reaktion ist deutlich, sie aber ergrimmten, als sie es hörten, und ratschlagten, sie umzubringen. Daraufhin kommt dann die Wahl der Diakone, der sieben ersten Diakone in der Gemeinde Jerusalem, Kapitel 6, und in Kapitel 7 der Apostelgeschichte die Rede der Stephanus vor dem Hohen Rat, diese Rede voll Weisheit und voll Macht, voll Kraft. Er greift ganz besonders zwei Gestalten aus dem Alten Testament heraus, nämlich Josef und Mose. Über die spricht er am längsten. Warum die beiden? Weil die beiden auch vom Volk Israel abgelehnt wurden. Josef von seinen Brüdern und verkauft nach Ägypten. Mose wurde auch abgelehnt von Israel und er hat 40 Jahre lang diesem störrischen Volk zu tun gehabt. Er greift absichtlich zwei Männer Israels raus, die von Volk abgelehnt wurden, und dann kommt er auf Jesus und sagt: Und ihr habt Jesus genauso abgelehnt. Euren Mitbruder, euren jüdischen Jesus, den Messias, ihr habt ihn abgelehnt. Und die Rede gipfelt dann in der Anschuldigung an die hohen Priester und den Hohen Rat. Und das Ergebnis kennen wir. Daraufhin kommt es zur Steinigung. Der erste Märtyrer der christlichen Kirche, ihm sind viele gefolgt in den letzten zwei Jahrtausenden, aber hier der erste Blutzeuge des Evangeliums. Noch einmal zusammengefasst, Fazit: Ganz Israel lehnte das Angebot des Reiches Gottes und seines Messiaskönigs ab. Zuerst die Familie Jesu, sie sagten, er ist von Sinnen, er spinnt, sagten die auch. Dann das ganze Volk und dann auch die religiösen Führer des Volkes. Danke, Martin. kann weg.
Ja.
Israel lehnte ab, und zwar im vollen Ausmaß, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Natürlich vor allen Dingen den Sohn, den Messias und damit auch das Reich. Und darum ging das Reich an eine andere Nation, wie wir gelesen haben, an die heilige Nation. Schauen wir uns kurz auf dieser Folie an die Folgen der Ablehnung noch einmal. Das sichtbare Kommen des Reiches Gottes auf dieser Erde wurde aufgeschoben. Das Reich wurde nicht aufgerichtet zur Zeit Jesu. Das sichtbare Reich Gottes wird erst aufgerichtet, eben mit der Wiederkunft Jesu, beim tausendjährigen Reich. Stattdessen sagte der Herr Jesus, die Zerstörung des Tempels und der Stadt Jerusalem vorher, in Matthäus 23, die bekannten Worte, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich euch versammeln wollen, und er weinte über Jerusalem. Die Nation Israel wurde von Gott zeitlich begrenzt zur Seite gestellt, im Augenblick heilsgeschichtlich an die Seite gestellt, zeitlich begrenzt, bis zur Wiederkunft Jesu. Dann wird Israel wieder das Reichsvolk Gottes, das Bundesvolk werden. Und diese Stelle müssen wir uns jetzt auch noch anschauen. Die sagt uns nämlich, dass von der Ablehnung des Königreiches, das wir gerade ausführlich betrachtet haben, bis zu seiner endgültigen Aufrichtung, also bis zum sichtbaren Wiederkommen Jesu und dem Beginn des tausendjährigen Reiches, wird eine längere Zeitspanne vergehen. Das können wir hier jetzt lesen in Lukas 19. Das ist eine der ganz wenigen Andeutungen, die wir haben in der Schrift. Es ist nur angedeutet, dass das eine längere Zeit werden könnte. Jesus hat damals nicht gesagt, naja gut, jetzt hat Israel das Reich abgelehnt, in 2000 Jahren wird es dann endgültig aufgerichtet. Jesus hat keinen Zeitpunkt genannt, er wollte, dass alle Generationen von Jüngern in der Naherwartung leben. Das wollte Gott so. Darum haben wir hier nur eine ganz, ganz kleine Andeutung, Matthäus 19, Abvers 11. Dass es eine längere Zeit sein könnte. Steht nicht ausdrücklich da, aber man kann es erkennen. Während sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war, und sie meinten, die Jünger, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Die haben ja immer noch damit gerechnet, dass Jesus jetzt das Reich aufrichtet, dass er jetzt nach Jerusalem einreitet, auf einem weißen Pferd, und die Römer rausjagt und seine Engel kommen und das Land wird von den Feinden gereinigt und das Reich wird aufgerichtet. Haben sie immer noch mitgerechnet? Ja, sie rechneten damit, sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Und was sagt Jesus jetzt? Er sprach nun, ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Hier ist die Andeutung. Er zog in ein fernes Land, um wiederzukommen, um dort sein Reich zu empfangen und wiederzukommen. Und hier ist die Andeutung, wenn einer in ein fernes Land reist, das dauert eine Weile, ja? Es steht nichts, kein Zeitpunkt genannt, aber hier ist die Andeutung, in ein fernes Land, um dann wiederzukommen. Und dann spricht das Gleichnis, das kennen wir gut, ja, davon, was die Knechte nun in der Zeit machen sollten, wo der König abwesend ist. Wir sind die Knechte, wenn wir zum Reich gehören, wenn wir wiedergeboren sind. Wir sind die Knechte, was sollen wir machen in dieser Zeit? Streiten, zanken und dergleichen, auf die böse Welt schimpfen. Nein, wir sollen wachsam sein und treu sein mit den anvertrauten Pfunden, Gaben, Talenten, wie es genannt wird an anderer Stelle. Wir sollen fleißig bei der Arbeit sein. Der Herr will seine Knechte bei der Arbeit finden, wenn er kommt. Nicht in der frommen Gartenlaube, wo die frommen, noch frommeren Däumchen gedreht werden, ja, sondern bei der Arbeit. Also, hier haben wir die Andeutung, dass eine längere Zeitspanne vergehen wird. Aber ich glaube nicht, dass die damaligen Bibelleser im ersten oder zweiten Jahrhundert nach Christus, dass die das gleich hier erkannt haben, oh, das kann ja noch 2000 Jahre dauern. Alle haben wirklich zu ihren Lebzeiten mit der Wiederkunft Jesu rechnen müssen, rechnen sollen, und viele haben auch damit gerechnet. Wie es in unserer Generation heute ist, das muss ich offen lassen, aber es wäre gut, wenn wir den Gedanken der Wiederkunft Jesu, der Entrückung der Gemeinde, ganz wach halten, dass uns dieser Gedanke nicht entrückt ist. Kommen wir
zum Schlussteil des Abends und schauen noch einen letzten Gedankengang, wie die Verkündigung des Reiches nach der Ablehnung Israels jetzt weitergeht.
Wir haben gesehen, Israel lehnt ab. Vor der Kreuzigung durch Johannes den Täufer, Jesus, die 12 Jünger, abgelehnt. Nach der Kreuzigung und Auferstehung, Verkündigung durch die Apostel, wieder Reich angeboten, nochmal abgelehnt. Jetzt ist das Reich endgültig von Israel genommen. Gehen wir in Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 12. Das ist die nächste Stelle, wo das Reich Gottes vorkommt in der Apostelgeschichte. Gerade Kapitel 7, Steinigung des Stephanus, und Kapitel 8 kommt wieder Reich Gottes vor. Und die Stelle ist interessant. Philippus, einer der Diakone, geht nach Samaria, verkündigt dort, und dann lesen wir in Kapitel 8, Vers 12, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer als Frauen. Klammer auf, keine Kinder. Männer und Frauen wurden getauft. Klammer zu. Apostelgeschichte 8, 12 führt einen neuen Begriff ein, das Evangelium vom Reich Gottes. Welche Form des Reiches Gottes mag hier gemeint sein? Das Evangelium vom Reich Gottes.
Was meint ihr? Das untere? Das obere? Das blaue?
Das
zweite. Jawohl. Das hier. Es kann nur das hier sein. Philippus hat nicht mehr das verkündigt. Das war weg. Er hat nicht das verkündigt. Das hatten sie abgelehnt, das war ihnen angeboten worden, abgelehnt zweimal. Er hat ihnen auch nicht das verkündigt, sondern dieses Reich. Er hat dadurch, dass es mit dem Namen Jesu Christi verknüpft ist, das Evangelium, sehen wir es, ja?
Er hat das Evangelium von Christus verkündigt, das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi. Wir könnten sagen, von dem Evangelium hat er gesprochen, wie man durch den Glauben an Jesus Christus ins Reich Gottes hineinkommt. Das Evangelium, dasselbe, das Jesus dem Nikodemus gesagt hat. Das Evangelium hat er verkündigt. Aber es ist interessant, dass gerade hier, wo das Reich von Israel genommen ist und jetzt zu den Halbjuden kommt, zu den Samaritanern, hier schon wird gesagt, es ist das Evangelium von dem Reich Gottes. Es geht immer noch um das Reich Gottes. Auch wenn jetzt das Evangelium mehr und mehr zu den Heiden hingeht. Es bleibt immer das Reich Gottes, aber es ist jetzt wieder eine andere Form des Reiches Gottes, das geistliche Reich, in das man hineinkommt, durch den Glauben an Jesus Christus in der heutigen Zeit, in der wir leben. Heute kommt niemand mehr durch den Glauben an ein stellvertretendes Opfertier in das Reich Gottes. Ja? Die Juden, die heute leben, haben wir ja von Arnold Fruchtenbaum gehört, die opfern am großen Versöhnungstag ein Huhn. Das opfern sie stellvertretend für ihre Sünden. Aber das bringt sie nicht in das Reich Gottes hinein. Sondern jetzt, in der Zeit, in der wir leben, nur der Glaube an den für uns gestorbenen und auferstandenen Heiland, Jesus Christus. Dann
noch eine Stelle in der Apostelgeschichte,
die sehr wichtig ist für uns, die eine Aussage macht, die uns auch betrifft, nämlich Apostelgeschichte 14, 22. Also, das sind nicht alle Stellen, wo Reich Gottes vorkommt, aber ich nehme jetzt drei heraus, die besondere Bedeutung haben. Apostelgeschichte 14, 22 sagt Paulus in den neu gegründeten Gemeinden in heutigen Türkei, Antiochia, in der heutigen Türkei und Derbe und Lystra. Wir lesen ab Vers 21. Als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonion und Antiochia zurück. Sie befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren, und sagten, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Das ist eine sehr wichtige Aussage. Das Reich Gottes, haben wir letztes Mal gehört, ist jetzt ein geistliches Reich. Kein Reich, das mit Macht und Gewalt aufgerichtet wird. Das Reich Gottes leidet jetzt Gewalt, haben wir gelesen im Matthäus-Evangelium. Es leidet Gewalt. Es ist ein geistliches Reich mitten in einer Welt der Gewalt. Und darum müssen wir Christen durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen. Das hat schon so angefangen. Jesus stand vor Pilatus und Pilatus sagt zu ihm, also bist du ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin ein König. Und dann sagt er, mein Reich ist aber nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Jünger drum kämpfen. Aber es ist nicht von dieser Welt. Jesus ist der König eines geistlichen Reiches, in dem keine Gewalt angewendet wird. Und dieses Reich ist mitten in dieser gefallenen Welt, die voll ist mit Gewalt, die strotzt von Gewalt. Und deswegen müssen wir durch viel Trübsale ins Reich Gottes eingehen. Das Reich Christi wird nicht mit Waffen erkämpft. Christi Reich ist nicht von dieser Welt, es hat weder weltliche Macht noch Autorität. Alle anderen Reiche dieser Welt waren und sind auf Macht und Gewalt gegründet. Das Reich Cäsars, das Reich Alexander des Großen, das Reich Napoleons, Gewaltreiche, auf Blut und Tränen aufgebaut und Unrecht. Allein das Reich Jesu Christi wird auf die Liebe gegründet. Und es gibt heute noch Millionen Menschen auf dieser Erde, die Christus lieben und die bereit sind, für ihn Schmach, Anfechtung, Verfolgung zu leiden, Verlust ihrer Güter und alles Mögliche, Nachteile im Beruf, weil sie Christus lieben. Es ist das Reich der Liebe. Dieses Reich ist schwach in der jetzigen Form. Es ist schwach, weil es sich nicht mit Gewalt durchsetzt. Die Christen gehen ins Gefängnis, die Christen leiden, sie zeigen Unrecht an, also sie prangern Unrecht an, sie machen auf Unrecht aufmerksam, aber sie lehnen sich nicht dagegen auf mit Gewalt. Das meint, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen.
Letzte Stelle, Apostelgeschichte 28.
Bis dahin möchte ich den Bogen gerne heute spannen. Apostelgeschichte 28, es ist interessant, dass der Bericht von der Ausbreitung des Evangeliums in der Apostelgeschichte, die ja zeigt, wie das von Jerusalem über Judäa und Samaria bis an die Enden der Erde, bis nach Rom, in die damalige Welthauptstadt gegangen ist, wie er schließt mit dem Reich Gottes. Lukas wollte zeigen, wie sich das Reich Gottes ausgebreitet hat, in Gestalt der Gemeinden, in Gestalt der bekehrten Jünger. Lesen wir Vers 23 im letzten Kapitel der Apostelgeschichte. Als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, ihm, dem Paulus, kamen mehrere zu ihm in die Herberge. Paulus ist jetzt in Rom, er ist dort gefangen, aber er darf in seiner eigenen Wohnung sein, er hat besondere Haftbestimmung dort. Also kamen mehrere Juden zu ihm in die Herberge, Juden sind hier gemeint, denen er das Reich Gottes auslegte. Frage, welches Reich hat Paulus diesen Juden ausgelegt?
Genauigkeit sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass er diesen Juden von diesem Reich, dass er dort angefangen hat und dass er gesagt hat, dieses Reich wollte Jesus wieder anbieten, Johannes der Täufer, Jesus, dass er mit ihnen genauso durch die Bibel gegangen ist, ja, wie wir das jetzt versuchen an den Abenden, und dass er ihn natürlich dann gesagt hat, und da Israel das Reich abgelehnt hat, und ihr sitzt jetzt in Rom, aber das Evangelium ist jetzt nach Rom gekommen und ihr könnt in das Reich Gottes rein. Aber nur auf dem Weg glauben an den Messiaskönig Jesus Christus. Und dann hat er ihnen vielleicht auch noch gesagt, Christus wird wiederkommen und wird das Reich für Israel aufrichten. Aber das liegt noch in der Zukunft. Wahrscheinlich ist er mit ihnen einen Gang durch die Heilsgeschichte gegangen, ja, und hat das Reich Gottes Programm entfaltet. So wie sicher viel, viel verständlicher und plausibler und so weiter und gründlicher, als wir das jetzt können, als ich es kann in der Darlegung. Aber so ähnlich wird es gegangen sein in dieser Wohnung in Rom. Ist doch interessant. Ich lasse die Folie gleich liegen.
Sie nochmal brauchen gleich. Also, hat er Ihnen das Reich erklärt, das Reich Gottes? Vers 23, und er suchte sie zu überzeugen von Jesus, sowohl aus dem Gesetz Moses als auch aus den Propheten, von frühmorgens bis zum Abend. Heilsgeschichtliches Seminar bei Paulus. Und einige wurden überzeugt von dem, was gesagt wurde, andere aber glaubten nicht. Als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg, als Paulus ein Wort sprach. Trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja, den Propheten, zu euren Vätern geredet und gesagt. Jetzt kommt ein ganz wichtiges Zitat aus Jesaja. 6, Vers 9 und 10. Geh hin zu diesem Volk, hatte Gott damals zu Jesaja gesagt, und sprich zu Israel. Hörend werdet ihr hören und nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. So sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist. Sie werden auch hören. Sie werden hören. Ihr nicht, ja? Ihr lehnt es ab, aber die Nationen. Dieses Zitat aus Jesaja 6 wird in allen vier Evangelien zitiert. In allen vier. Das gibt es ganz selten, dass ein alttestamentliches Wort in allen vier Evangelien vorkommt. Ihr habt die Stellen auf dem Umdruck, den ich euch geben werde. In allen vier Stellen und an zentraler Stelle in Matthäus 13, dort wo der Bruch ist, über den wir letztes Mal geredet haben, ja, wo der Bruch ist von Israel mit der Ablehnung des Messias, auch dort wird es zitiert. Dann der Schluss noch von Kapitel 28. Er blieb aber 2 Jahre lang in seiner eigenen Mietwohnung, nachdem die Juden das abgelehnt hatten, ja, nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Hier hat er wahrscheinlich auch die Briefe geschrieben. Philemon, Kolosser, Philippa, Epheserbrief. Hier aus dieser Zeit, aus dem Gefängnis in Rom. Also er predigte das Reich Gottes, und wenn das jetzt nicht Juden waren, die kamen, da hat er auf jeden Fall von diesem Reich gesprochen, wie viel er von dem anderen auch immer mit noch verwendet hat, aber das geistliche Reich, in das man hineingeboren werden muss. Wir neigen uns auch zeitlich der Schlusslinie. Ich hatte jetzt noch hier vorgesehen, weil ich nicht genau wusste, wie wir hinkommen, einige Problemstellen, wo noch das Reich Gottes vorkommt, aber ich lasse das jetzt weg, weil auf dem Umdruck habt ihr es, da gibt es eine Stelle im Matthäusevangelium, wo der Herr Jesus sagt, es stehen einige hier, die werden nicht sterben, bevor sie das Reich Gottes kommen sehen in Kraft. Naja, jetzt habe ich gegackert, jetzt muss ich das Ei auch noch legen, ja. Also, die Antwort ist aus meiner Sicht, so habe ich es auch bei Arnold Fruchtenbaum und William MacDonald bestätigt gefunden, gleich daraufhin, im nächsten Abschnitt Matthäus 17, wird von dem Berg der Verklärung berichtet, wie Jesus auf dem Berg ist und seine Kleider werden weißer als Schnee und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Und da sehen sie das Reich Gottes in Kraft. Da sehen sie Jesus, wie er in Macht und Herrlichkeit vor ihnen steht. Und das ist das Reich Gottes in Kraft, was sie sehen. Einige werden nicht sterben, bis sie das erleben. Es hat nicht mehr lange gedauert, dann war schon einer der Jünger tot, nämlich der Judas. Aber einige haben es miterlebt, nämlich Petrus, Johannes und Jakobus, haben das Reich Gottes kommen sehen. Nicht bleibend, aber mal für einen Augenblick ging der Vorhang weg und Gott hat sein wirkliches Reich gezeigt in Macht und Herrlichkeit. Ja, und die andere Stelle erwähne ich jetzt gar nicht mehr. Wenn man nicht gackert, dann muss man auch nichts mehr legen. Lassen wir es dabei. Aber einen Schlussvers habe ich mir unter mein Manuskript geschrieben heute Abend, wenn ihr den noch mit mir aufschlagt. Kolosser 4, Vers 10. Damit möchte ich gerne schließen. Wir haben jetzt gesehen, wie Israel das Reich abgelehnt hat, schon bei Johannes dem Täufer, Jesus und dann auch später nochmal, als es durch die Apostel angeboten wurde. Und es ging weiter, das Reich zu den Nationen, zu einer heiligen Nation, mit anderen Worten zur Gemeinde Jesu. Und überall, wo heute Gemeinde Jesu gebaut wird auf dieser Erde, wird gleichzeitig Reich Gottes gebaut. Das sehen wir, Paulus hat das Reich Gottes gepredigt in seiner Mietwohnung in Rom und alle anderen auch. Da, wo heute das Evangelium von Jesus Christus verkündigt wird, da wird das Reich Gottes gepredigt und da, wo Menschen dieses Evangelium annehmen, wird das Reich Gottes gebaut. Und da Israel ausgefallen ist, ist es jetzt unser Auftrag, an die Hecken und Zäune zu gehen. Es ist unser Auftrag, das Evangelium zu bezeugen. Es kann nicht jeder von uns predigen, aber wir können alle das Evangelium bezeugen. Wir können Schriften weitergeben. Wir können Menschen einladen dahin, wo das Evangelium gepredigt wird vom Reich Gottes. Und so wird das Reich Gottes gebaut. Und deswegen Kolosser 4, Vers 10, da schreibt Paulus, da nennt er am Schluss seines Kolosserbriefes eine ganze Reihe von Mitarbeitern. Und ich habe mich so gefreut. Er sagt, es sind Mitarbeiter am Reich Gottes. Ganz verschiedene Leute, die er da nennt, aus der Beschneidung oder also Juden oder Nichtjuden. Er nennt eine ganze Reihe, aber er nennt sie Mitarbeiter am Reich Gottes. Mit diesem Gedanken möchte ich gerne schließen. Ihr Lieben, ihr seid Mitarbeiter am Reich Gottes. Ob ihr nun in der Sonntagsschule arbeitet oder in einem Hausbibelkreis oder in praktischer, diakonischer Arbeit oder wie auch immer, wenn ihr mitarbeitet am Bau der Gemeinde, seid ihr Mitarbeiter am Reich Gottes. Und das ist etwas ganz Großartiges. Lasst uns weiter diese Sicht haben, dass wir jetzt die sind, die das Reich Gottes bezeugen und bauen dürfen. Das ist ein ganz großes Vorrecht.